heute Morgen miteinander den Abschluss des ersten Korintherbriefes betrachten. Wir hatten ja vor einiger Zeit schon einmal dieses Kapitel von der Auferstehung in der ersten Hälfte miteinander ansehen dürfen. Wir haben damals gesehen, wie wichtig die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus in dem biblischen Evangelium, das uns die Apostel überliefert haben, ist. Es ist ein Kernpunkt des vollkommenen Erlösungswerkes unseres Herrn Jesus Christus. Nicht nur, dass er Mensch wurde und für unsere Schuld und Sünde starb, sondern dass er auch auferweckt worden ist. Und diese Auferweckung ist von Seiten Gottes das öffentliche Siegel gewesen, dass dieser Opfertod des Herrn Jesus Christus angenommen ist und dass er den Plan Gottes erfüllt hat und dass er auch die Frucht bringt, die die Verheißung des Evangeliums diesem Opfertod zuschreibt. Gott hat dieses vollkommene Werk des Herrn Jesus besiegelt durch die Auferstehung und vollendet durch die Verherrlichung des Herrn Jesus Christus. Wir verkündigen einen Retter, einen Erlöser, einen persönlichen Herrn, der im Himmel zur Rechten Gottes des Vaters verherrlicht ist und der in der Auferstehung einen ganz wunderbaren Sieg über alle Finsternis und Sünde, über Tod und Teufel errungen hat. Darauf werden wir noch kommen. Es war beim letzten Mal auch deutlich geworden, dass falsche Lehren über die Auferstehung, wie auch falsche Lehren über Christus insgesamt, etwas sehr Ernstes sind. Es war schon damals in der Gemeinde so, dass da verkehrte Auffassungen verbreitet wurden, so als gäbe es gar keine Auferstehung. Und auch heute haben wir weiten Teilen der Christenheit Irrlehren, die die Auferstehung des Herrn Jesus Christus leugnen. Auch damit haben wir uns beschäftigt. Und nun wollen wir den zweiten Teil des 15. Kapitels und wenn es möglich ist, auch noch das 16. Kapitel betrachten. Ich lese einmal ab Vers 35, wie der Apostel Paulus seine Lehre über die Auferstehung Christi weiterführt. Aber jemand könnte einwenden, wie sollen die Toten auferstehen? Und mit was für einem Leib sollen sie kommen? Du Gedankenloser, was du säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du säst, das ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, etwa vom Weizen oder von einer anderen Saat. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er es gewollt hat, und zwar jedem Samen seinen besonderen Leib. Nicht alles Fleisch ist von gleicher Art, sondern anders ist das Fleisch der Menschen, anders das Fleisch des Viehs, anders das der Fische, anders das der Vögel. Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper. Aber anders ist der Glanz der Himmelskörper, anders der der irdischen. Einen anderen Glanz hat die Sonne und einen anderen Glanz der Mond und einen anderen Glanz haben die Sterne. Denn ein Stern unterscheidet sich vom anderen in Glanz. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit und auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre und wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen Leib und es gibt einen geistlichen Leib. Ja, zunächst mal geht es also um die Frage, ja, wie ist es, was für ein Leib haben wir denn dann? Das ist eine Frage, die wir natürlich auch nicht völlig beantworten können. Ich denke, sie wurde zum Teil gestellt vor dem Hintergrund der heidnischen Philosophie, die eigentlich dahin tendierte zu sagen, naja, wenn der Mensch einmal erlöst ist, dann ist er nur noch Geist. Der Leib, das ist sowieso etwas Schlechtes, etwas Verkehrtes, das brauchen wir dann gar nicht mehr. Aber die Bibel lehrt etwas anderes. Die Bibel lehrt, dass wir sehr wohl auch in der Vollendung unseres Heils und der neuen Schöpfung einen Leib haben werden. Dass Gott das ganz bewusst so gewollt hat. Auf der anderen Seite wissen wir, dass der Leib, den wir jetzt an uns tragen, ein von der Sünde gekennzeichneter und verunreinigter und deformierter Leib ist. Wir wissen, dass Gott den Menschen geschaffen hat mit einem vollkommenen Leib. Seine Schöpfung war am Anfang vollkommen, aber wir wissen auch aus der Schrift, dass der Sündenfall des Menschen auch seine Leiblichkeit ganz elementar mit beeinflusst hat. Und deshalb kann der Gläubige nicht einfach wie der Ungläubige sagen, ich bin mein Leib, ich liebe mein Leib, ich lebe alles, was in meinem Leib alles aufkommt. Sondern die Bibel sagt, der Leib hat fleischliche, sündliche Begierden und zwar einprogrammiert letztlich durch unsere Gene. Es gibt so etwas wie die Erbsünde. Das lehrt die Bibel ganz deutlich im Römerbrief. Wir haben also Verderbnis an uns, Sünde, Gesetzlosigkeit, die in unserem innersten Wesen und gerade auch in unserem Leib sozusagen einprogrammiert ist. Und deshalb freut sich der wahre Errettete über das, dass sein Leib einmal anders werden wird, dass er nicht auf immer mit diesem sterblichen, sündlichen Leib, mit seinen Begierden und Schwachheiten behaftet ist, sondern dass Gott ihm einen vollkommen neuen Leib schaffen wird. Aber damit hatten eben wahrscheinlich gerade die, die aus den Griechen kamen, Schwierigkeiten. Vielleicht gab es auch von den Juden welche, die von der Lehre der Sadduzäer beeinflusst waren, die ja auch die Auferstehung geleugnet haben. Und deshalb erklärt der Apostel Paulus hier einige Punkte. Nun, man könnte zum Beispiel fragen, ja, wie soll das gehen? Es gibt ja viele Tote, die sind zum Beispiel verbrannt worden, ja, deren sterbliche Überreste sind sozusagen als Staub und Gas irgendwo verschwunden in den Weiten. Wie soll man diesen Leib wieder zusammenbekommen? Nun, Gott sind alle Dinge möglich. Es ist aber doch interessant, dass wir heute aufgrund der Genforschung im Grund wissen, dass der innerste Schlüssel, wie ein Leib eines Menschen beschaffen ist, im Grund eine Sequenz von Gensignalen ist. Ja? Man kann also aus solch einer Information, im Grund versucht man ja auch einen identischen Leib noch einmal bilden. Das ist Frevel, dort wo man eben versucht, über Klonen und ähnliche gentechnische Tricks Gott letztlich zu ersetzen und einzugreifen in das Werk Gottes. Und dennoch ist es für uns heute vielleicht weniger schwierig zu glauben, dass ein identischer persönlicher Leib auf eine andere Weise erstehen kann, egal wenn auch gar kein materieller Überrest von diesem Leib mehr vorhanden ist, menschlich gesprochen. Das geht. Gott kann uns einen neuen Leib bereiten. Und trotzdem wird dieser Leib nicht mehr dieselben Eigenschaften haben wie der sterbliche Leib, den wir bisher hatten. Und das war eben schwer für die Leute zu verstehen. Deswegen hat der Herr hier einige Beispiele gebracht. Er hat zunächst mal gesagt, du Gedankenloser. Also wenn wir die Bibel nur einfach oberflächlich lesen und nicht tiefer in die Gedanken Gottes eindringen, dann werden wir vor vielen Rätseln stehen, die wir nicht lösen können. Und dann ist es gut, wenn wir in aller Demut wissen, Gott ist so viel weiser und hat so viel mehr Erkenntnis als wir. Wir wollen warten und beten, dass Gott uns darüber Aufschluss gibt. Und oftmals, wenn wir dann in die Schrift tiefer eingedrungen sind, bekommen wir auch Aufschluss über Dinge, die wir bei oberflächlichem Nachdenken nicht verstanden haben. Und so vergleicht der Apostel Paulus hier den irdischen Leib mit einem Samen. Dieser Same wird gesät und er zerfällt, er wird zerstört. Er ist nicht mehr als das da, was er einmal war. Aber aus diesem Samen kommt etwas völlig anderes heraus. Das ist dieses Bild, mit dem der Apostel Paulus deutlich macht, dieser irdische Leib zerfällt, aber Gott erweckt aus ihm etwas Neues, was dennoch mit dem Alten Bezug hat. Denn es ist klar, wenn ich ein Weizenkorn sähe, dann kommt kein Gerstenhalm, sondern es kommt ein Weizenhalm. Wenn ich ein Haferkorn sähe, dann kommt ein Haferhalm. Also es ist zwar etwas Neues, aber es ist immer noch gesteuert im Grund von derselben Programmierung wie der Same auch. Ja, das ist vielleicht so ein unvollkommenes Bild, was uns zeigen kann, wir haben jeder einen persönlichen Leib, nicht jeder einen identischen. Und dennoch wird dieser Leib nicht mehr dieselben Eigenschaften in allem haben wie der Leib, den wir jetzt an uns tragen. Er wird seine Hinfälligkeit, seine Sündenprogrammierung verloren haben. Er wird ein vollkommener, ein geistlicher Leib sein, so sagt es der Apostel Paulus. Wie gesagt, der Unterschied besteht zwischen dem irdischen, dem natürlichen Leib und dem geistlichen Leib. Und es gibt vielleicht auch die Andeutung darin, dass vielleicht auch mal bei der Herrlichkeit, bei dem Lichtglanz dieses verherrlichten Leibes, es gewisse Unterschiede gibt zwischen den einzelnen Gläubigen, je nachdem, wie treu sie Christus nachgefolgt haben. Da sind die Ausleger unterschiedlicher Meinung. Die einen sagen, ja, das kann sein, dass wir das im Glanz dieses Leibes sehen werden. Die anderen sagen, nein, da geht es eigentlich nur um diesen himmlischen Leib im Gegensatz zum irdischen Leib. Nun, das würden wir sehen. Da gibt es manches, was wir hier noch nicht letztlich auflösen können. Aber klar ist, die Auferstehung der Toten, da wird gesät in Verweslichkeit. Dieser Leib jetzt ist ein zerfallender Leib. Und das ist auch wichtig, weil es uns zeigt, es ist eine Predigt über die Wahrheit und Realität der Sünde und auch eine Predigt über die Wahrheit der Bibel. Es hat ein Ausleger gesagt, dass noch alle Leute, die geleugnet haben, dass die Bibel wahr ist, am Tode letztlich feststellen mussten, beziehungsweise die anderen, dass tatsächlich Gott die Wahrheit geredet hat, dass er aus Staub den Menschen gemacht hat und sein Leib wird wieder zu Staub. Das ist ganz interessant. Ja? Das ist eine Predigt, dass noch jeder Leib zerfallen ist, nachdem er gestorben ist, dass sobald dieser Lebensodem Gottes weggegangen war, dann zerfällt dieser Leib mit einer erschreckenden und eindeutigen Gesetzmäßigkeit. Das ist ein Moment. Ich habe das miterleben dürfen und müssen bei meiner Mutter. Ein Moment, wo dieser Lebensodem rausgeht und dann ist alles anders. Und ab diesem Moment fangen Zerfallsprozesse an, die nur durch die Gegenwart dieses Lebensodems in unserem Leib aufgehalten und verhindert werden. Und deswegen ist auch gut, wenn wir daran denken, unser Leben ist wirklich in Gottes Hand, ihr Lieben. In dem Moment, wir meinen, wir sind so herrlich und prächtig und können alles und sind so toll. Und Gott muss nur ein Wort sprechen, der Lebensodem entflieht und alles ist totem Biomasse, um es mal ganz scharf zu sagen. Aus, vorbei, die Herrlichkeit des Menschen. So schnell geht das. Ein vergänglicher, ein sterblicher Leib. Aber es wird auferweckt in Unverweslichkeit. Wir können uns das gar nicht vorstellen, aber das, was Gott geschaffen hat in dieser neuen Schöpfung, was der Herr Jesus schon jetzt empfangen hat und verkörpert im wahrsten Sinn des Wortes, das ist ein Herrlichkeitsleib, der nie mehr verwest, der nie sterben kann, der sich auch nicht verändert, der auch nicht im Alter degeneriert. Da gibt es keine Arthrose und keine Verschleißerscheinungen, wie wir sie an unserem Leib erleben. Es wird gesät in Unehre. Ja, dieser Leib ist etwas, was letztlich uns Schande macht, was unserem Schöpfer Schande macht durch die sündlichen Begierden. Und deshalb sollten wir auch wirklich Leid tragen. Und das sagt die Bibel in Römer 8, die Erlösten seufzen, solange sie noch in diesem Leib der Niedrigkeit sind. Sie wissen, dass da etwas ist, was Gott nicht gefallen kann. Und sie sind froh darüber, dass Gott es einmal völlig wegnehmen wird, sodass wir in Ehre und Herrlichkeit auferweckt werden. Dass die Herrlichkeit Christi an uns sichtbar wird und nicht mehr unsere eigene Sünde und Schande. Das ist etwas Wunderbares. Das heißt, es wird gesät in Schwachheit und wird auferweckt in Kraft. Ja, wie gesagt, der Mensch meint, er sei stark. Aber wenn der Mensch einmal versucht, mit diesem Fleischesleib den Willen Gottes zu tun, geistliche Dinge zu tun, dann erlebt er, ich bin völlig kraftlos. Ich möchte gerne viel beten, aber ich kann es nicht. Das hat unser Herr erleben müssen mit den Jüngern in Gethsemane und er hat ihnen gesagt, der Geist ist willig, doch das Fleisch ist schwach. Und so sehen wir, dass unser Leib nicht recht taugt, um den Willen Gottes in allem in Kraft zu erfüllen. Aber der Leib, den wir dann einmal empfangen werden, der wird erfüllt sein von der Kraft des Heiligen Geistes und des Auferstehungslebens Jesu Christi. Und es wird keine Mühe sein, ein Gedanke den Willen Gottes zu tun und der Leib führt es aus. Ganz anders als jetzt. Auch da dürfen wir uns freuen, dass es ein Leib sein wird, der Kraft hat, den Willen Gottes zu tun. Es wird gesät ein natürlicher Leib oder ein seelischer Leib, könnte man auch übersetzen. Und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Also dieser seelische oder natürliche Leib, der von der Seele kontrolliert und beherrscht wird, das ist Teil dieser ersten Schöpfung, die vergehen wird. Aber der geistliche Leib, das ist ein Leib, der dem Wirken des Heiligen Geistes angepasst und angemessen ist und der auch vom Heiligen Geist gebildet wurde, der wird passend zu der neuen Schöpfung und zu der kommenden Welt, wenn wir im Himmel leben und mit Christus regieren werden. Wir werden da noch drauf kommen. Und nun kommt der Apostel Paulus auf die Ursprünge zu sprechen. Wir haben alle unseren Ursprung in einem Menschen, in Adam. Das ist unsere Not. Denn mit der Übertretung Adams haben wir auch die Sünde und den Tod geerbt. Natürlich haben wir selber auch dann als Menschen gesündigt und sind damit hineingenommen worden, auch in unsere eigenen Verantwortung. Aber wir sind Teil eines sündigen, gottfernen, verkehrten Geschlechts. Das heißt, wir stammen von Adam ab und das ist sozusagen unsere Not und unser Fluch auf eine Weise. Aber da gibt es einen anderen, der letzte Adam. Ich lese einmal, so steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Aber nicht das Geistliche ist das Erste, sondern das Natürliche. Danach kommt das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch. Der zweite Mensch ist der Herr aus dem Himmel. Wie der Irdische beschaffen ist, so sind auch die Irdischen. Und wie der Himmlische beschaffen ist, so sind auch die Himmlischen. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Also, wir gehören von Natur aus zu Adam, zu der ersten Schöpfung. Wir haben von ihm die Sünde geerbt, den Tod geerbt. Aber nun gibt es diesen letzten Adam, diesen vollkommenen Menschen, der Gott von Ewigkeit ist und Mensch wurde, wahrer Mensch wurde, Fleisch und Blut annahm, um Anteil zu nehmen an uns und um die Menschen aus ihrer Sünde zu erlösen und hineinzuführen in die neue Schöpfung. Alle die, die an den Herrn Jesus glauben, die sich bekehren zu ihm und die ihm angehören, die führt dieser letzte Adam hinein in die neue Schöpfung Gottes. Er selber ist der Erstling dieser neuen Schöpfung. So lesen wir es an verschiedenen Stellen in den Briefen. Also, Adam hatte nur eine lebendige Seele, aber Christus, der letzte Adam, hat einen lebendig machenden Geist. Das heißt, er hat die Kraft, anderen, die tot sind, Leben zu geben. In ihm ist das Leben. In ihm ist neues Leben. Der Herr Jesus hat gesagt, siehe, ich mache alles neu. Und das ist eine wunderbare Hoffnung für die, die ein Stück auch seufzen und vielleicht auch resigniert sind über ihrem alten Leben, über ihrer Sündennatur, über ihrer Bosheit und Verkehrtheit. So etwas gibt es heute leider nicht mehr so oft. Die Menschen werden heute erzogen, selbstbewusst und modern zu sein, sich im Spiegel anzusehen und zu sagen, was für ein toller Typ bin ich doch. Aber das ist nicht der Geist Gottes, der so redet. Sondern der Geist Gottes zeigt uns unsere Schuld und Sünde, unser Elend als von Gott entfremdete Menschen. Und wenn wir das verstehen, dann sehen wir, wie kostbar das ist, dass es da einen gibt, der kann andere lebendig machen. Können wir das als Menschen? Der Mensch hat schon viel versucht, aber er kann nicht einen Toten lebendig machen. Das geht nicht. Wenn jemand wirklich tot ist, dann kann ihn auch keine noch so tolle, beeindruckende medizinische Maschinerie wieder zum Leben erwecken. Und das kann nur Gott. Das kann nur der Herr Jesus einen geistlich toten Menschen lebendig machen. Und er ist dieser lebendig machende Geist. Und das ist so wunderbar, wenn wir uns mit dem Herrn Jesus verbinden, dem Herrn im Himmel, dann empfangen wir von ihm ewiges Leben. Und der Tod ist ausgelöscht, das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das sind wunderbare Wahrheiten, die wir im Glauben festhalten dürfen. Noch leben wir in diesem Leib, noch leben wir in dieser Spannung. Wir sind innerlich, wenn wir wiedergeboren sind, sind wir eine neue Schöpfung. Da ist alles neu geworden. Da ist alles, Epheser 4, geschaffen im Bild Gottes nach in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und dieser erneuerte Geist lebt in einem immer noch sündigen Leib. Das ist unser Spannungsverhältnis. Deswegen kommen wir da oft in Konflikte und sind in Gefahr, manchmal auch zu resignieren und zu denken, ach, das schaffe ich nie, die Sünde zu überwinden und heilig zu leben. Wir selber können es nicht. Aber durch den Herrn Jesus können wir es. Wir können Sieg haben. Das ist eine der Dinge, die wir auch aus diesem Kapitel entnehmen können und die uns Trost geben können. Zunächst kommt in der Ordnung Gottes das Natürliche. Erst einmal musste der natürliche Mensch beweisen in den Prüfungen Gottes, dass er wirklich nichts taugt. Gott hat in den verschiedenen Heilszeiten den Menschen auf die Probe gestellt. Er hat ihm Aufgaben gegeben. Die erste Aufgabe, die Adam hatte, war so einfach. Es war ein einziges Gebot. Im Gesetz des Mose finden wir hunderte von Geboten. Aber am Anfang war ein einziges Gebot. Und wenn der Mensch es gehalten hätte, dann wäre er vollkommen geblieben in seiner Unschuld. Und der Mensch hat versagt, er hat dieses Gebot übertreten. Dann finden wir die Entfaltung des Willens Gottes im mosaischen Gesetz. Viele Gebote. Sie sind alle berechtigt, sie sind alle gut. Es ist Gottes selbstverständliches Recht, diese Dinge von seinem Geschöpf zu erwarten. Und der Mensch, Israel, hat gesagt, alle diese Gebote wollen wir tun. Und was haben sie getan? Sie haben schon gleich in den nächsten Tagen nach diesem feierlichen Bundesschluss eines der wichtigsten Gebote gebrochen, als sie das goldene Kalb gemacht haben. Der Mensch hat versagt. Der Mensch hat gründlich versagt in jeder Prüfung, in jeder Aufgabe, die Gott ihm gegeben hat. Und dann, als das Natürliche am Ende war, gibt Gott das Geistliche. Er sendet einen Menschen vom Himmel, der den Willen Gottes vollkommen tut, der all das tut, was Adam und was wir alle nicht tun konnten. Er erfüllt die Gerechtigkeit, den Willen Gottes in diesem vollkommenen Menschen. Und dann legt er ihm alle unsere Sünde und Übertretung auf. Dann macht er ihn verantwortlich für unsere Schuld und richtet ihn am Kreuz. Das ist diese gewaltige Botschaft der Bibel, dass dieser zweite Mensch, dieser vollkommene Mensch, dass er alles gut gemacht hat, was der erste Mensch und alle Menschen nach ihm kaputt gemacht haben, böse gemacht haben, verdorben haben. Und wenn wir uns an ihn hängen, mit ihm eins machen durch den Glauben, durch die Umkehr, dann erben wir von ihm Herrlichkeit und ewiges Leben, so wie wir von Adam Sünde, Verderbnis und Tod und Gericht geerbt haben. Das ist, denke ich, dieser Grundsatz, den haben wir auch in Römer 5 und er ist hier ausgeführt noch einmal ganz knapp und kurz. Wem gehörst du an? Gehörst du noch zu Adam? Dann bist du mit Adam verflucht und zum Tode verurteilt. Jeder, der versucht, in seiner eigenen Kraft Gottes Willen zu tun, vor Gott zu bestehen, steht unter dem Gericht und wird am Ende zu Schanden werden und im Lichte Gottes erkennen, ich habe total versagt, ich habe mich völlig falsch orientiert. Wenn du aber zu Christus gehörst, dann hast du keinen Anteil mehr an dem Fluch und Gericht und Tod Adams. Unser Leib zwar hat immer noch Anteil am Tod, aber nicht mehr wir als unsterbliche Seele, als geistliche Persönlichkeiten. Wir sind von diesem Tod errettet und befreit, weil wir dem zweiten Menschen angehören, der der Herr aus dem Himmel ist. Der Herr Jesus selbst. Und wenn er nicht Mensch geworden wäre, sich nicht mit uns identifiziert hätte, dann könnten wir nicht durch sein Opfer göttlicher Natur teilhaftig werden. Das sind Geheimnisse, das sind wunderbare Wege Gottes und wir können nur anbeten, wenn wir sehen, was der Herr Jesus uns erwirkt hat in seinem Tod und seiner Auferstehung. Wie der Irdische beschaffen ist, ist interessant, Adam heißt ja der Erdling, der aus Erde gemachte. Adama ist die rote Erde. Adam, der Erdling, er ist der Irdische. Und wir sind Irdische. Manchmal müssen wir auch aufpassen. Die Bibel sagt, ein Christ sollte nicht irdisch gesinnt sein. Er sollte nicht seinen Blick, sein Herz hier auf der Erde haben, bei all diesen Dingen auf dieser Erde, beruflicher Erfolg, Konsum, sondern wir haben eine himmlische Perspektive, weil wir einen himmlischen Herrn haben. Der erste Mensch ist irdisch. Das heißt wörtlich aus Staub. Das ist interessant. Ne? Genau das. Aus Staub genommen, zu Staub zerfällt er wieder. Der zweite Mensch ist der Herr aus dem Himmel. Und wir sind beschaffen wie die Irdischen von Natur aus. Das wissen wir, das merken wir spätestens dann, wenn Krankheit uns plagt oder wenn wir den Tod in unserer Umgebung unmittelbar wahrnehmen, dann merken wir, ja, wir sind wirklich wie des Grases Blume. Wir sind Staub. Wir sind nicht herrlich von Natur aus. Aber Gott hat uns zur Herrlichkeit bestimmt. Deswegen hat er uns den Herrn Jesus gesandt. Und wenn wir ihm angehören, dann werden wir die Herrlichkeit des himmlischen Menschen, des zweiten Menschen an uns tragen. Das ist ein wunderbarer Trost. Wir finden das auch im Philipperbrief. Wir wollen einmal diese Stelle lesen. Philipper 3, Da heißt es ja ab Vers 18, denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch. Sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten, als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, so dass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Und noch einfacher und kürzer ist es im ersten Johannesbrief ausgedrückt, diese Hoffnung, die wir haben dürfen. 1. Johannes 3, Vers 2 und 3. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist es nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir leben noch in einem sterblichen Leib. Wir werden genauso krank wie die anderen. Wir sterben genauso, wenn der Herr nicht vorher wiederkommt, wie die anderen Menschen. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Also hier sehen wir noch einmal diese herrliche Hoffnung. So wie der Herr einen unsterblichen, verherrlichten Leib hat, der sowohl im Himmel als auch auf Erden völlig geeignet ist, den Willen Gottes zu tun und Gott zu verherrlichen. So werden auch wir diesen Herrlichkeitsleib an uns tragen, sobald diese Auferstehung aus den Toten erfolgt ist. Und nun kommt der Apostel Paulus noch auf eine weitere wunderbare Tatsache zu sprechen, auf diese Hoffnung der Entrückung. Das ist hier nicht ausdrücklich genannt, aber wenn wir das zusammennehmen, was er im Folgenden sagt mit 1. Thessalonicher 4, dann sehen wir, dass er hier von dem Moment der Entrückung spricht, wenn die Gemeinde in die Herrlichkeit aufgenommen wird. Ich lese ab Vers 50. Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Ich lese noch einmal diesen Vers in 1. Thessalonicher 4, auf den sich das bezieht, damit wir das noch mit im Hinterkopf haben. Dort heißt es ja ab Vers 14, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Also hier spricht er eigentlich genau von derselben Tatsache, dass nämlich zuerst einmal die Toten in Christus auferweckt werden und dann die Lebendigen verwandelt werden. Und dass dann beide zusammen aufgenommen werden in die himmlische Herrlichkeit, in die beständige, ungetrübte Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus. Also, es ist eines klar, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Das heißt, nachdem das Reich Gottes seinem himmlischen Wesen nach zu dieser neuen Schöpfung Gottes gehört, können die, die mit Christus regieren, keinen sündlichen, sterblichen Leib haben. Ist übrigens ganz wichtig. Und das ist auch ein Grund, warum Gott uns hier in Niedrigkeit hält. Ihr Lieben, dort, wo gläubige Christen Macht bekommen haben, zu regieren, da ist immer wieder ihr Fleisch aktiv geworden. Und diese Macht hat sie dazu gebracht, dass sie geistlich gestrauchelt sind. Genauso, wenn ein gläubiger Christ viel Geld bekommt. Das ist gefährlich. Müssen wir aufpassen. Seien wir dankbar, wenn wir nicht zu viel Macht und nicht zu viel Geld haben. Und streben wir nicht nach diesen Dingen in der Welt. Denn sie sind dem Fleisch ein Verderbnis und ein Fallstrick. Wir können erst dann Macht ausüben und regieren mit Christus, wenn dieser sterbliche Leib mit seinen sündlichen Begierden völlig weggetan ist. In dem geistlichen Leib können wir nicht mehr zur Sünde verleitet werden durch Machtausübung oder Reichtum. Dann können wir in aller Unschuld regieren mit Christus unter seiner Führung. Und deshalb schon geht es nicht, dass etwas Sterbliches und Sündliches und Verwesliches dieses unverwesliche Reich Gottes erbt. Und deshalb werden alle die Heiligen verwandelt werden. Sie werden in einem herrlichen, unsterblichen Leib auferweckt werden. Und ich denke, das ist etwas ganz Kostbares. Dann erst können wir in vollkommener und ungetrübter Gemeinschaft mit unserem Herrn sein. Ich denke, das ist auch etwas, was uns immer wieder betrübt oder betrüben sollte. Solange wir in diesem Leib sind, haben wir so viele Dinge, die uns vom Herrn wegziehen und ablenken. Seien es Gedanken an irdische Dinge. Wie oft ist es so, dass wir in der Andacht im Gebet sind, und dann kommen uns alle möglichen Sachen. Du solltest dein Auto mal wieder waschen. Du solltest das oder jenes. Und man wird abgelenkt von dem Herrn. Dann gibt es Sünden, die uns beflecken und runterziehen, wo wir immer wieder merken, jetzt bist du wieder reingetappt, jetzt bist du wieder ins Fleisch gekommen und jetzt ist dir der Herr erstmal verhüllt. Du hast nicht mehr diesen freien Blick zu ihm. Du musst es erst wieder bereinigen und abtun, damit du wieder Gemeinschaft haben kannst. So ist die Gemeinschaft mit dem Herrn auch bei dem geheiligsten Gläubigen, solange er hier auf Erden in diesem Leib ist, etwas Vorläufiges und Unterbrochenes und Angefochtenes und Unvollkommenes. Aber dann werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit und wir werden ihn sehen, wie er ist und wissen, nichts mehr wird, keine Wolke wird mehr, die Liebesgemeinschaft, die Freude und den Frieden, die wir mit dem Herrn genießen können, verstellen oder trüben. Ich denke, das ist eine ganz kostbare Hoffnung und Erwartung, einer der Gründe, warum die Heiligen auch diese Verwandlung ersehnen, weil sie auch darunter leiden, wie sie in diesem Leib doch nur so unvollkommen Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus haben. Ja, dann lesen wir weiter. Vers 54. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich. Nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Ja, hier kommt der Apostel noch einmal drauf zu sprechen. Was für ein gewaltiger Sieg die Auferstehung Jesu Christi im Grund bedeutet. Dieser Sieg ist schon errungen, der muss nicht erst errungen werden. Mit der Auferstehung des Herrn Jesus selbst, so lesen wir es immer wieder in den Briefen des Neuen Testaments, ist die Sünde überwunden, der Tod überwunden, der Satan ist besiegt und entmachtet und im Triumphzug umhergeführt. Diese Welt ist überwunden durch die Auferstehung Jesu Christi. Moment noch ist dieser Sieg etwas, was wir im Glauben ergreifen dürfen und müssen. Wir spüren ihn noch nicht an uns. Wir hätten ihn gerne über unser Fleisch schon ganz automatisch und vollkommen. Aber das ist noch nicht so weit. Noch müssen wir kämpfen und im Glauben das Fleisch überwinden. Noch sind wir dem Tod ausgeliefert, dem äußerlichen Tod, wenn eben der Herr nicht vorher kommt. Aber wir dürfen wissen, der Sieg des Herrn ist bereits errungen. Der Tod ist bereits überwunden. Dieses unsterbliche, unverwesliche Herrlichkeitsleben ist uns bereits aufbewahrt im Himmel, bei dem Herrn. Und in dem Maß, wie wir im Himmel leben, in der Gemeinschaft mit unserem Herrn, haben wir Anteil an diesem Sieg und können die Schwachheit des irdischen Leibes überwinden. Das geht. Das geht bei manchen Heiligen in einem Maße, wie wir das gar nicht kennen von uns selber vielleicht, aber dort, wo Gott zum Beispiel auch wirklich in Versuchungen hineinführt, wenn Menschen gefoltert werden, wenn Menschen in extremen Situationen sind, wo sie den Herrn bezeugen sollen, wie manche frühere Gläubige, die zum Beispiel in den Kerkern der katholischen Kirche in Frankreich Jahrzehnte geschmachtet haben oder auf den Galeeren gequält wurden bis zum Verbluten. Und sie haben Gott verherrlicht in ihrem Leib. Sie haben nicht gejammert, sie haben nicht geklagt. Sie konnten Frieden und Freude ausstrahlen, dass manchmal sogar ihre Quäler sich bekehrt haben durch das Zeugnis. Das ist möglich. Wie gesagt, der Sieg ist nicht vollkommen, solange wir nicht verherrlicht und verwandelt sind. Aber wir haben den Sieg bereits jetzt. Und das ist, denke ich, diese ermutigende Botschaft. Der Tod ist verschlungen. Letztlich, auch wenn er uns noch ereilen mag, weil der Herr noch nicht wiedergekommen ist, ist sein Sieg nur ein vorläufiger. Es ist kein wirklicher Sieg mehr. Sondern, weil wir dem Herrn Jesus angehören, wird dieser vorübergehende Tod, das Entschlafen, so heißt es bei den Gläubigen in der Schrift, wird verwandelt werden in unsterbliche Herrlichkeit. Aber wie gesagt, es gibt auch in diesem Leben Sieg aufgrund der Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Und das möchte ich einfach uns nochmal zur Ermutigung weitergeben. Ihr Lieben, wenn wir in Anfechtungen sind, wenn wir niedergedrückt werden von Umständen, wenn wir angeklagt werden von dem Satan, wenn uns unsere Sünden Last machen, wir dürfen wissen, in dem Herrn Jesus habe ich Sieg. Ich bin mehr als ein Überwinder. Ich überwinde weit in dem Herrn Jesus Christus. Das ist uns als Erbteil gegeben. Wir wenden dieses Erbteil leider manchmal sehr unvollkommen an in unserem Leben. Ja, so wie wir vielleicht eine große Summe Geldes geerbt haben mögen und wissen gar nichts davon und leben in Armut und Mangel, obwohl uns eigentlich alles gegeben ist, um so zu leben, wie wir es auch möchten. Und so ist im Geistlichen auch der Herr Jesus, hat uns diesen Sieg gegeben, aber es ist unsere Verantwortung, ihn im Glauben zu ergreifen und auszuleben. Und das ist nicht ein einfaches Rezept, so wie man sagt, hier ist die Zauberformel, du musst nur das und das sagen oder das und das bekennen und tun und dann hast du Sieg, sondern das Geheimnis ist letztlich, dass wir in einer vom Glaubensgehorsam bestimmten lebendigen geistlichen Gemeinschaft mit dem Auferstandenen leben. Darin liegt das Geheimnis, dass der Herr Jesus Raum in unserem Leben hat zu wirken, dass wir ihm folgen und gehorchen, uns ihm hingeben und ihm zur Verfügung stellen und mit ihm rechnen, dann wird er sein Werk in uns tun. Und auch wenn wir vorübergehend in Niederlagen kommen, auch wenn uns der Feind vorübergehend ja ein Stück unterkriegen will und es vielleicht auch geschafft hat, dann dürfen wir dennoch sagen, und ich darf dennoch an dem Sieg Jesu Christi festhalten. Ich darf dennoch festhalten, in der Auferstehung Jesu Christi habe auch ich Gnade, Sieg, Überwindergnade. Und der Herr wird uns auch beistehen, wird uns das geben. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Er gibt ihn uns beständig, jeden Tag neu. Ich will nochmal zwei Stellen lesen, die das ergänzen, die auch diesen kühnen Glauben des Apostels Paulus bezeugen, diesen Glauben, der auch in allen möglichen tiefen Anfechtungen und Krisen besiegelt wurde. Das war kein Schreibtischtheologe, der hier geschrieben hat, sondern jemand, der selber bis aufs Blut versucht wurde und in diesen Nöten und Versuchungen den Sieg des Herrn selber erlebt hat. In Römer 8 lesen wir in Vers 37, aber in dem allem, und da sind genau diese Dinge genannt, Drangsal, Verfolgung, Gefahr, Schwert, in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus ist die Garantie, ist das Siegel auf diese Verheißung. Wir überwinden weit. Wir überwinden nicht nur knapp, nicht nur ein wenig, sondern wenn wir mit dem Herrn leben und mit ihm rechnen, dann gibt er uns einen überströmenden Sieg. Und die andere Stelle im Philipperbrief, die kennen wir auch. Die ist auch sehr, sehr tröstlich für uns in unserer Anfechtung und Schwachheit. Da heißt es in Vers 13, Philipper 4, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Auch das ist eine Frucht der Auferstehung. Eine Frucht dessen, dass der auferstandene, verherrlichte Herr in unserem Herzen Wohnung genommen hat, dass wir mit ihm verbunden sind und dass wir Anteil haben dürfen an seinem Sieg in dem Maß, wie wir unser Eigenleben preisgeben und wirklich ihm Raum geben in unserem Leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt und ich lebe aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Das ist von unserem Glaubensleben her die Grundlage, dass wir diesen Auferstehungssieg erfahren und erleben dürfen. Und dann gibt der Herr immer wieder Hoffnung, immer wieder neues Licht und neue Kraft in den Schwierigkeiten. Und nun der Apostel Paulus hat dies auch an Gläubige geschrieben, die dem Herrn dienen wollten. Die dem Herrn dienen wollten in der Gemeinde, im Zeugnis des Evangeliums und die dort mancherlei Rückschläge und Nöte erlebt haben. Und so ist es auch bei uns, ihr Lieben. Ein Christ, der eigensüchtig, träumerisch vor sich hin trielt, der sich vor sich hin treiben lässt, der erlebt nicht viele Anfechtungen und Schwierigkeiten. Aber ein Christ, der wirklich sich dem Herrn zur Verfügung stellt, der dem Herrn dienen will, der teilhaben will an dem Werk des Herrn, das werden wir nachher noch betrachten, der bekommt Gegenwind und Schwierigkeiten und Anfechtung. Und dann kann es leicht passieren, dass wir entmutigt werden. Dass wir sagen, ich schaffe das nicht oder ist mir alles zu viel. Die Leute sind eh so undankbar, wieso soll ich ihnen noch dienen? Solche Dinge können da aufkommen. Und da ermutigt der Apostel Paulus im Hinblick auf diesen Sieg Jesu Christi, diesen Auferstehungssieg, die Nachfolger Jesu Christi. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich. Wörtlich heißt es, lasst euch nicht wegbewegen. Wisst ihr? Wir haben einen Glaubensstand eingenommen. Nun versucht der Teufel durch verschiedene Dinge, durch Verführung, durch Schwierigkeiten, durch Resignation, uns aus diesem festen Glaubensstand in Christus wegzubewegen. Uns auf einen Boden zu bringen, wo wir letztlich versinken, weil es nämlich ein Sumpfboden ist. Der Felsenboden ist der Herr. Und wenn uns der Feind in den Sumpfboden gebracht hat, unseres eigenen Fleisches, dann fängt unser Glaube an zu sinken. Ja? Lasst euch nicht wegbewegen, wegschieben aus der Stellung in Christus, aus der Glaubenshaltung. Ich erwarte alles von meinem Herrn und nichts von mir selber. Dann können wir nicht enttäuscht werden, ihr Lieben. Wir erwarten oftmals Dinge von uns selber und dann werden wir regelmäßig enttäuscht, erleben Niederlagen. Aber wenn wir wirklich ganz uns auf den Herrn ausrichten, dann erleben wir, dass der Herr uns in Gnaden durchträgt. Nehmt immer zu in dem Werk des Herrn. Das Werk des Herrn, das ist nicht irgendeine geheimnisvolle Organisation, wo man beitreten kann. Das Werk des Herrn, das ist ein unsichtbares Wirken unseres erhöhten Herrn, der wirkt in dieser Welt, um Menschen aus der Finsternis zum Licht zu bringen. Und der wirkt in seiner Gemeinde, um die Heiligen zu erbauen. Epheser 4, dass die Gläubigen auferbaut werden, zugerüstet werden zum Werk des Dienstes, dass sie den Herrn Jesus immer besser kennenlernen, dass die Gemeinde gestärkt wird. Diese beiden Aspekte hat im Wesentlichen dieses Werk des Herrn, würde ich mal sagen. Also es ist das Werk, das der Herr selber tut, das vom Herrn ausgeht. Wir können nicht anfangen und sagen, oh, ich möchte mich auch für Christus engagieren. Jetzt überlege ich mir mal, was habe ich da für Fähigkeiten, vielleicht mache ich noch einen Gabentest und dann sage ich, oh, ich bin Bibellehrer. Prima, dann fange ich jetzt an, Bibel zu lehren. So geht es nicht. Ja? Es ist das Werk des Herrn. Der Herr muss berufen, der Herr muss begaben, der Herr muss führen und bestätigen. Wir können nicht unabhängig vom Herrn selber etwas tun für Christus, da scheitern wir. Aber dort, wo sich jemand bewusst dem Herrn ausgeliefert hat, sich ihm zur Verfügung gestellt hat, für den Auftrag, den Gott für ihn hat, Epheser 2,10, dass wir in den Werken wandeln, die Gott im Voraus für uns bereitet hat. Wenn wir in dieser Spur leben, dann stärkt uns der Herr. Und dann trägt uns der Herr. Dann erfahren wir Führung und auch Gebetserhörung. Und das ist genau der Punkt, dass wir lernen müssen von unserem ich will mich einbringen, ich will etwas für Christus tun, dass wir dahin kommen zu sagen, Christus soll etwas durch mich tun können. Ich will mich ihm zur Verfügung stellen, egal für welchen Dienst, den er für mich hat. Und in dem Moment, wo ich dahin komme, dann nehme ich teil an dem Werk des Herrn. Ob ich jetzt für die Gemeinde koche oder putze, ob ich evangelisiere, ob ich im vollzeitlichen Dienst bin oder irgendeine unscheinbare Aufgabe in einer örtlichen Gemeinde habe. Das ist gar nicht entscheidend. Das Werk des Herrn ist äußerst vielfältig. Und er kann jeden von uns dabei gebrauchen, wenn wir nur ihm einfältig uns zur Verfügung stellen. Und das ist auch das Werk, das für den Herrn getan wird und nicht nur für uns selbst. Und in diesem Dienst dürfen wir zunehmen. Wisst ihr, wir sind oft in Gefahr, zurückzugehen. Manch einer muss vielleicht sagen, ich habe eigentlich für den Herrn mehr getan früher. Ich bin an irgendeiner Stelle resigniert. Ich habe mich zurückgezogen. Ich bin nicht mehr so fruchtbar für den Herrn. Dann lasst uns das bekennen. Lasst uns zum Herrn gehen, dass er uns ganz neu reinigt und ausrüstet mit der Kraft seines Geistes in seiner Auferstehung. unsere Mühe, unsere Arbeit, unsere Opfer, die Enttäuschungen, die wir mitmachen müssen, die Verleumdungen, die wir tragen müssen, der Widerstand, den wir haben, das ist nicht vergeblich. Es wird einmal Lohn im Himmel sein. Es wird einmal Frucht im Himmel erkennbar sein, auch wenn wir vielleicht auf Erden die Frucht nicht immer sehen. Das verspricht uns das Wort Gottes eigentlich in dieser Verheißung. Unsere Mühe und Arbeit ist nicht vergeblich, wenn sie wirklich im Herrn getan wird. Lasst uns diese Zuversicht, diesen Mut auch für unser persönliches Leben und unseren persönlichen Dienst annehmen. Nun will ich einfach noch auf das 16. Kapitel kommen und auch das noch mit uns lesen. Da wird es ganz praktisch und konkret und es ist vielleicht auch ganz gut, dass wir auch diese Dinge miteinander betrachten. Was aber die Sammlung für die Heiligen anbelangt, so sollt auch ihr so handeln, wie ich es für die Gemeinden in Galatien angeordnet habe. An jedem ersten Wochentag lege jeder unter euch etwas beiseite und sammle, je nachdem er gedeihen hat, damit nicht erst dann die Sammlungen durchgeführt werden müssen, wenn ich komme. Wenn ich aber angekommen bin, will ich die, welche ihr als geeignet erachtet, mit Briefen absenden, damit sie eure Liebesgabe nach Jerusalem überbringen. Wenn es aber nötig ist, dass auch ich hinreise, so sollen sie mit mir reisen. Etwas ganz Wichtiges, was auch im 2. Korintherbrief ausführlich behandelt wird, Kapitel 8 und 9. Der Apostel Paulus hat in 1. Korinther 12 von dem einen Leib geredet. Er hat gesagt, wenn ein Glied leidet, dann leiden alle Glieder mit. Und schaut, das ist etwas ganz Praktisches. Das ist nicht irgendeine schöne Theorie, die wir betrachten können und hinterher leben wir so individualistisch und fleischlich weiter wie vorher. Sondern diese Wahrheit von dem einen Leib hat Folgen. Und das war damals der Fall. Die Gläubigen in Jerusalem, in Israel und den Umgegenden, dort haben eine Hungersnot erlebt, über Jahre weg, große Not, Armut, Mangel. Und nun war es dem Apostel Paulus ein Anliegen, dass die Heiden, die so viel Segen auch durch die jüdischen Gläubigen empfangen hatten, denn die Gemeinde ging ja aus von Jerusalem, dass sie etwas davon zurückerstatten durch ganz praktische Hilfeleistung für die Bedürftigen. Das war auch ein ganz praktischer Ausdruck des einen Leibes. Und das sollte auch uns ein Ansporn sein, dass wir wirklich, wie wir es auch Gott sei Dank tun, dass wir Anteil nehmen an den Kindern Gottes in Rumänien, in Haiti, in Sibirien, wo auch immer. Dass wir nicht meinen, wir können uns ausruhen auf dem Wohlstand und dem Frieden, den wir hier genießen, sondern es sollte uns eine Verpflichtung sein, das, was wir tun können, zu tun für die, die weder diesen Wohlstand noch diesen Frieden haben. Wir können nicht die Welt verbessern, wir können nicht die Not dieser Leute völlig wegnehmen, das ist gar nicht der Punkt, sondern Gott möchte, dass wir Anteil nehmen und dass wir nach unseren Möglichkeiten wirklich auch geben von dem, was Gott uns so reichlich anvertraut hat. Also diese Einheit des einen Leibes. Wenn ein Glied leidet, dann leiden alle mit. Und es sollte wirklich in unserer Gemeinde ganz lebendig so sein, dass auch diese Fürsorge da ist für den notleidenden Einzelnen und von uns eben auch die Fürsorge für die Heiligen auch in anderen Ländern. So hat es der Apostel vorgelebt und hat es auch den Korinthern gelehrt. Schön übrigens, dass er ganz vorsichtig mit dem Geld umgeht. Er sagt nicht, Leute, gebt mir das Geld, ich bring's nach Jerusalem, sondern er sagt, schaut, wählt ihr selber Vertrauensleute aus und dann sendet ihr das Geld nach Jerusalem. Er wollte also nicht alles an sich reißen, sondern hat ganz klar gesagt, das sollt ihr bestimmen. Es ist eure Gabe, bestimmt ihr die Brüder, die ihr damit dieser Gabe senden wollt. Vers 5, ich werde aber zu euch kommen, wenn ich Mazedonien durchzogen habe, denn durch Mazedonien werde ich ziehen. Bei euch aber werde ich vielleicht verweilen oder auch überwintern, damit ihr mich geleitet, wohin ich reise. Denn ich will euch jetzt nicht nur im Vorbeigehen sehen, sondern ich hoffe, einige Zeit bei euch zu bleiben, wenn der Herr es zulässt. Auch etwas sehr Schönes, ganz konkret, wie machen wir denn unsere Pläne? Er macht Pläne. Es gibt ja Leute, die sagen, ich mache überhaupt keine Pläne. Ich nehme alles irgendwie nur so ganz mystisch, wie es der Herr führt. Ich denke, das ist vielleicht auch im Regelfall etwas überzogen. Aber der Apostel Paulus macht Pläne, die er völlig in die Abhängigkeit vom Herrn stellt. Er sagt, wenn der Herr es zulässt, so der Herr will und wir leben, Jakobusbrief, so sollen wir sagen für unsere Pläne. Wir sollen sie vom Herrn abhängig machen. Und wir haben schon manchmal Pläne gemacht, wo wir hinterher gesagt haben, oh, da war aber meine Gedanken und die Gedanken Gottes gründlich auseinander. Gott hat es ganz anders geführt, als ich es geplant habe. Und dann dürfen wir demütig sein und sagen, der Wille des Herrn soll geschehen. Ja. Ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben, denn eine Tür hat sich mir aufgetan, weit und vielversprechend. Und es gibt viele Widersacher. Das ist genau das, was ich vorher erwähnt habe. Der Apostel Paulus hat dem Herrn gedient von ganzem Herzen. Und er hat offene Türen bekommen. Wisst ihr, offene Türen, die können wir nicht selber öffnen. Das ist oft dieses Machertum heute in der Gemeinde. Ich plane etwas, ich will, dass 100 Leute sich in diesem Jahr bekehren und dann überlege ich mir, was mache ich denn, damit die Leute auch wirklich kommen und sich bekehren. Ja? Wachstumsraten, da gibt es manche Gemeindeleiter, die sagen, dieses Jahr wollen wir 10.000 neue Mitglieder haben. Ja? Und was machen sie dann, um die Leute zu kriegen? Sie legen lauter Köder im Fleisch aus. Nein, sondern im Grund, der Herr macht die Tür auf. Offenbarung 3, er ist der, der auftut und niemand kann schließen, der schließt und niemand kann öffnen. Und diese Abhängigkeit vom Herrn hat der Apostel gesehen, hier ist eine Tür offen. Hier sind Menschen, die suchend sind. Hier sind Menschen, die sich bekehren. Hier sind Menschen, die das Wort Gottes wirklich hören wollen und nicht nur an sich vorüberziehen lassen. Und er hat auch etwas anderes gemacht. Und das merkt jeder Diener Gottes heute auch. Dort, wo der Herr am Wirken ist und Segen schenkt, dort gibt es viele Widersacher. Da gibt es Verleumdungen. Da gibt es Intrigen, da gibt es Leute, die arbeiten gegen dich und versuchen, deinen Dienst kaputt zu machen. Der Apostel Paulus hat es in Philippi erlebt. Dort, wo er gefangen war, in Rom, vielmehr an den Philipperbrief geschrieben, hat er gesagt, viele Leute treten jetzt auf in Rom und verkündigen das Evangelium aus Eifersucht. Nicht lauter. Und diese Dinge, mit denen müssen wir rechnen, wenn wir dem Herrn dienen. Und wir dürfen lernen, dass der Herr Jesus uns auch darüber den Sieg gibt. Vers 10, wenn aber Timotheus kommt, so seht zu, dass er ohne Furcht bei euch sein kann, denn er arbeitet im Werk des Herrn, wie ich auch. Also wörtlich gesagt heißt es hier, er wirkt das Werk des Herrn. Gleich, oder er arbeitet die Arbeit des Herrn, so könnte man das übersetzen. Also Timotheus hat nicht sein eigenes Ding gemacht. Er hat nicht versucht, eigenmächtig Gott zu dienen, sondern er arbeitete genauso unter der Leitung des Heiligen Geistes an den Aufträgen, die der Herr Jesus ihm gegeben hat. Sein Herz war darin, dass Ungläubige sich bekehren und die Gemeinde erbaut wird. Und dafür hat er gearbeitet und sich gemüht. Und deswegen sollte er auch aufgenommen werden. Und das ist auch so ein Punkt, den der Apostel Paulus hier betont. Schätzt die Arbeiter, die dem Herrn dienen und die unter euch arbeiten. Ich lese mal weiter. Darum soll ihn niemand geringschätzen, geleitet ihn vielmehr in Frieden, damit er zu mir kommt, denn ich erwarte ihn mit den Brüdern. Was aber den Bruder Apollos betrifft, so habe ich ihm viel zugeredet, mit den Brüdern zu euch zu kommen. Doch er war durchaus nicht bereit, jetzt zu kommen. Er wird aber kommen, wenn er die rechte Gelegenheit findet. Auch ganz wichtig, es gleicht ein Diener des Herrn gering zu schätzen, sich zu mokieren über seine Schwächen, sich den Mund zu verreißen, irgendwo zu tratschen, irgendwelche Gerüchte in die Welt zu setzen. Das geschieht leider sehr oft in der Gemeinde Jesu Christi. Aber die Bibel sagt, wir sollen die, die wirklich dem Herrn dienen, nicht gering schätzen. Dazu gehört, dass der Diener umgekehrt wirklich demütig ist, dass er sich nicht in den Vordergrund hebt, dass er nicht irgendwie groß tut, sondern die anderen sollen dieses Werk, das wirklich im Auftrag des Herrn geschieht, wertschätzen. Und einer dieser Brüder, die da im Werk gedient haben, war Apollos. Und das ist jetzt auch wieder so schön und interessant. Paulus war ja der Apostel der Heiden. Und menschlich könnte man denken, ja, das ist wie der Papst, der sagt was und dann wird es gemacht. Und genauso war Paulus nicht. Er war Apostel, aber nun hatte er den Eindruck, der Apollos soll bei den Korinthern dienen. Und nun hatte aber der Diener des Herrn Apollos diesen Eindruck gar nicht. Er hat gesagt, nein, ich sehe das nicht. Ich habe andere Dinge, die mir der Herr aufs Herz gelegt hat. Ich komme nicht. Und da sehen wir, der Apostel Paulus sieht es in aller Demut. Er respektiert diese Führung des Apollos und er versucht nicht, ihm seinen Willen aufzuzwingen. Ja, aber ich bin doch der Apostel, du gehst jetzt. Sondern er respektiert, dass Apollos selber vom Herrn geführt wird, dass er sehen muss, wann und wie er den Dienst in Korinth tut. Und das ist auch so schön und zeigt, dass es eben nicht darum geht, wie Apostel Paulus im 2. Korintherbrief sagt, wir sind nicht Herren über euren Glauben. Wir wollen nicht herrschen über euch, sondern wir sind Diener eurer Freude. Wir wollen euch helfen, dass ihr dem Herrn dienen könnt. Zum Abschluss noch einige Ermunterungen und Ermahnungen, die auch für uns wertvoll sind. Wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, ihr wisst, dass das Haus des Stephanas der Erstling von Achaia ist und dass sie sich dem Dienst an den Heiligen gewidmet haben. Ordnet auch ihr euch solchen unter und jedem, der mitwirkt und arbeitet. Ich freue mich aber über die Ankunft des Stephanas und Fortunatus und Achaikus, denn diese haben mir ersetzt, dass ich euch entbehren muss. Denn sie haben meinen und euren Geist erquickt. Darum erkennt solche an. Wenn wir im Dienst für den Herrn stehen, dann ist Wachsamkeit wichtig. Dass wir merken, wo der Feind uns in eine Falle locken will. Dass wir merken, wo wir selber anfangen, ins Fleisch zu kommen und vom Herrn abzuweichen. Und dass wir das dann schnell korrigieren. Jemand, der im Halbschlaf ist, kann dem Herrn nicht wirklich dienen. Der wird vom Feind letztlich in die Falle gelockt und ein Stück kaputt gemacht oder unfruchtbar gemacht. Aber wenn wir wachsam sind, dann können wir den Schlichen des Feindes entgehen. Steht fest im Glauben. Der Feind will unseren Glauben untergraben. Er will Resignation und Zweifel sehen. Und wir müssen immer wieder kämpfen, dass wir unseren Blick auf den Herrn Jesus ausrichten, dass wir im Glauben fest bleiben und immer fester werden. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das geht nicht im Selbstlauf. Seid mannhaft, seid stark. Das ist auch für die Schwestern geschrieben. Seid mannhaft. Das heißt entschlossen, mutig. Lasst euch nicht von euren Gefühlen überwältigen und wegdrängen. Steht im Herrn Jesus. Er ist der Sieger. Er ist der Herr. Seid fest. Ich denke, das ist wichtig, dass wir das wirklich im Glauben üben. Nicht auf unsere Gefühle zu achten. Nicht auf die weinerliche Stimme des Selbstmitleids in unserem Herzen. Das zieht uns oft runter. Sondern dass wir sehen, ich darf in dem Herrn Jesus stehen. Er ist meine Stärke, mein Friede, mein Licht und mein Heil. Und durch ihn überwinde ich. Und wenn ich diesen Glaubensstandpunkt behalte, dann kann ich durch alle möglichen Tiefen gehen und gebeutelt werden. Aber ich komme nachher wieder raus. Und darf weitergehen. Und das möchte der Herr Jesus uns schenken. Lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Ja, das sollte man und muss man jeder Gemeinde Jesu Christi ins Stammbuch schreiben. Denn so leicht ist diese Agape-Liebe betrübt und verletzt. So leicht mischt sich das Fleisch ein in unsere Beziehungen untereinander. Und es gibt Dinge, die den Herrn betrüben. Deswegen sollten wir uns immer wieder auch vor Gott prüfen, wo mangelt es uns an dieser Bruderliebe, an dieser aufrichtigen Liebe zu jedem wiedergeborenen Kind Gottes. Wo sind Beziehungen, die nicht in Ordnung gebracht sind, wo Sünden nicht bekannt sind, wo Dinge nicht bereinigt sind, dann lasst uns das doch wirklich tun. Dabei muss man seinen eigenen Stolz und seine Selbstgerechtigkeit in den Tod geben. Das ist oft ein Hindernis. Aber der Segen, der daraus entsteht, ist sehr groß. Ja, dieses Haus des Stephanas kann uns auch ein Vorbild sein. Die wurden nicht ordiniert von irgendwelchen Bischöfen, sondern die haben sich selber dem Herrn zur Verfügung gestellt. Zum Dienst, weil sie gesehen haben, in der Gemeinde ist Not, geistliche und materielle. Und diese Geschwister, diese Familie hat beschlossen, wir wollen der Gemeinde dienen. Nicht über sie herrschen, sondern dienen. Und genau weil sie dienen wollten, sagt der Apostel Paulus, ordnet euch ihnen unter. Der Stephanas war wahrscheinlich so etwas wie ein Ältester, der sich da herausgebildet hatte. Korinther hatten ja offensichtlich keine schon offiziell eingesetzte Ältestenschaft zu dem Zeitpunkt. Aber er gehörte wohl zu denen, die diesen Dienst getan haben und die nach dem Willen Gottes anerkannt werden sollten von den anderen. Ja, der Besuch von Stephanas und den anderen. Wie ist denn das, wenn wir einander besuchen? Kann dann der andere sagen, durch diesen Besuch ist mein Geist erquickt worden? Nicht, wir haben toll uns unterhalten über die Bodenpreise und über Autos und über Häuser und über das und jenes und über die Welt im Allgemeinen, sondern mein Geist ist erfrischt worden. Ich bin belebt worden. Ich bin neu ermutigt durch diese Begegnung. Ich fürchte, oft genug ist unsere Gemeinschaft nicht so ausgerichtet, dass sie so erbaulich ist. Vielleicht beten wir nicht einmal dafür. Ich hoffe, wir tun das, wenn wir einander begegnen, einander besuchen, dass wir doch beten, Herr, lass mich doch dem anderen zum Segen sein. Schenk doch, dass ich ihn ermutigen kann, ihm helfen kann, dass er im Glauben weiterkommt. So sollte es auch bei uns aussehen. Zum Abschluss die letzten Verse. Es grüßen euch die Gemeinden in der Provinz Asia. Es grüßen euch vielmals im Herrn Aquila und Priscilla samt der Gemeinde in ihrem Haus. Es grüßen euch alle Brüder. Grüßt euch untereinander mit einem heiligen Kuss. Das ist mein des Paulus handschriftlicher Gruß. Wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt, der sei verflucht. Maranatha, also das heißt, unser Herr kommt. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch. Meine Liebe ist mit euch allen in Christus Jesus. Amen. Ja, diese abschließenden Grüße sind auch recht aufschlussreich. Ich denke, auch diese Liebe, die dort noch vorhanden war unter den Heiligen, dass sie untereinander sich mit einem heiligen Kuss grüßen konnten, das sollte uns auch beschämen. So etwas ist bei uns nicht üblich und es ist wahrscheinlich auch ganz gut so, weil unsere Beziehungen nicht mehr so innig sind. Ich weiß zum Beispiel bei den Russlanddeutschen, die aus der Verfolgung kommen, dort ist es üblich. Das heißt natürlich auch, dass die Männer einander einen Kuss geben und die Frauen einander und nicht umgekehrt. Deswegen heißt es auch heiliger Kuss. Ja? Aber versteht ihr, diese Innigkeit, dass man wirklich aufrichtig sagen kann, das ist mein Bruder, den liebe ich. Der ist mir kostbar. Lass uns mal drüber nachdenken. Wie gesagt, es ist gut, dass wir das nicht praktizieren. Denn ich fürchte, wir sind nicht in dieser Liebe, dass das aufrichtig wäre. Und dann ist auch nicht heilig, der Kuss. Aber wir können mal drüber nachdenken, was wir da auch verloren haben gegenüber den Gemeinden, die in Armut und Verfolgung sind und die noch viel enger zusammen sind von ihrem Herzen. Das fängt natürlich bei uns auch an, etwas sich aufzulösen, dieser Zusammenhalt. Aber in dieser Verfolgungszeit, in dieser Armut und Not war er da. Ja, ein ernstes Wort, wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt, der sei verflucht. Das erwarten wir gar nicht. Aber es zeigt uns eines, das möchte ich zum Abschluss doch noch einmal zu bedenken geben, dass es eine große Verantwortung ist, wenn wir von dem Herrn Jesus, von seiner großen Liebe, von seinem Opfer am Kreuz wissen und unser Herz bleibt kalt, wir sind nicht bereit, uns diesem Herrn auszuliefern. Wir sind nicht bereit, uns zu bekehren, unser Eigenleben, unsere Sünde abzulegen und uns diesem Herrn zuzuwenden. Das ist eine Herzenshaltung, die Gott aufs Äußerste betrübt und die letztlich auch das Gericht Gottes nach sich zieht, wenn sie so bleibt. Es gibt immer noch die Möglichkeit, umzukehren, auch für die, deren Herz kalt und abweisend bleibt gegenüber dem Herrn Jesus. Und die gibt es in jeder Gemeinde. Aber lasst uns daran denken, wenn diese Haltung so bleibt, dann kann nichts anderes als das ernste Gericht Gottes am Ende stehen. Denn Gott hat seine Gabe der Liebe gegeben, damit wir von Herzen darauf antworten. Unsere Liebe ist oft schwach genug, aber derjenige, der wirklich gleichgültig und ablehnend dem Herrn Jesus gegenüber bleibt, wenn er das Evangelium immer wieder und immer wieder gehört hat, der befindet sich in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Vielleicht kann uns das daran erinnern. Ja, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch. So wünscht es sich der Apostel Paulus für die Korinther. Und so wollen auch wir uns grüßen und diese Verkündigung abschließen mit diesem Wunsch. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit jedem Einzelnen. Dass der Herr in seiner Gnade auch dieses Wort gebraucht, um uns weiterzuführen, näher zu sich zu führen, um uns zu ermutigen und zu erbauen, dass wir wissen, was für einen wunderbaren Sieg wir in dem auferstandenen Herrn Jesus Christus haben und dass wir ermutigt werden, im Glauben an ihn vorwärts zu gehen und für ihn Frucht zu bringen. Amen.